Einstieg der Predigt, Thema Glück. Und wer hat Glück gehabt gestern? Der FSV Mainz 05 gestern Abend. Die lagen nach der ersten Halbzeit gegen den FC Bayern nur mit 0-1 hinten. Und die zweite Halbzeit, die sah dann ganz anders aus. Warum, ist mir nicht so klar. Liegt natürlich auch daran, dass die Bayern gerade jetzt außer Tritt sind. Und ein Glück für die Mainzer, dass sie derzeit so gut in Form ist und ausgerechnet gestern gegen die Bayern spielen durften. Nächste Woche ist dann meine Hertha BSC Aufbaugegner für die ausgeruhten Bayern und die werden dann doch noch Meister. Also keine Angst für alle Bayern-Fans hier. So, aber im Gegenteil zu den Mainzern, die konnten nichts für ihr Glück. Die konnten nichts dafür, dass die Bayern den alten Trainer rausgeworfen haben und dass sie gerade jetzt in der letzten Woche von Manchester City aus der Champions League geworfen worden waren. In der Predigt geht es heute um ein Glück, für das man etwas tun kann. Und das ist uns aber, ja, Glück ist immer irgendwie so eine Sache, da wissen wir nicht so Bescheid und wie das richtig funktioniert. Und da gibt es auch ganz viele Irrtümer. Und es gibt jetzt zum Beispiel Menschen, die meinen, die könnten glücklich werden, wenn nur die Lebensumstände etwas besser wären. Und das ist falsch. Das Empfinden von Glück und die Lebensumstände, das hat nur sehr bedingt etwas zu tun. Arme können glücklich und Reiche können kreuzunglücklich sein. Und wer sein Glück auf jeden Tag verschiebt, wo endlich alles stimmt, der wird vergeblich warten. Oder manche meinen auch, Glück, das ist einfach nur eine Einstellung. Also man kann das direkt so anstreben. Also ich will jetzt wunschlos glücklich sein. Der wartet auch vergeblich. Also Glück ist nichts, was wir direkt erreichen können. Glück ist irgendwie eher so eine Art Nebenerscheinung, so eine Art Beifang, würden die Fischer sagen. Wenn wir uns in unserem Leben etwas haben, für das wir brennen und uns einsetzen. Und darum ist es interessant, was der Predigttext zu diesem Thema zu sagen hat. Wir finden den Predigttext in dem Psalm, dem Gebetbuch der Bibel. Und das Gebet, um das es geht, das ist irgendwie gar nicht so richtig ein Gebet. Eher so eine Art Reflexion darüber, wie man richtig lebt. Und da lassen wir uns jetzt mal drauf ein. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Also das ist jetzt hier, seht ihr unten, das ist die Luther-Übersetzung, die haben wir alle gut im Ohr. Aber in dem Wohl dem, da steckt dieses Glücklichsein hinter. Und die Neues Leben-Übersetzung formuliert den ersten Vers so. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Das möchte ich jetzt erstmal so vorab sagen. Grundsätzlich finde ich Lutherbibel bei dem Psalm immer schön. Darum fange ich jetzt nochmal an. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Ja, wohl dem oder glücklich ist der Mensch. Oder man könnte auch sagen, herzlichen Glückwunsch. Glücklich zu nennen ist, wer hier angesprochen wird. Du machst es richtig, du nutzt deine Zeit sinnvoll. Mach weiter so. Aber wer wird da so gelobt? Und es geht hier um einen Menschen, der Lust an einer ganz bestimmten Sache hat. Der sinnt, wörtlich heißt es murmelt, also wir würden sagen meditiert. Es geht um einen Menschen, der liest, und zwar der nicht irgendetwas liest, sondern der die Bibel liest. Und der Mensch, um den es hier geht, ist ein eifriger Leser der Bibel. Er ist ein Mensch, von dem können wir drei Dinge sagen. Es ist etwas, das er tut und dem gibt er sich sogar hin. Und es gibt etwas, was er lässt, von dem zieht er sich zurück. Und das ist etwas, was er wird. Das Bild für sein Dasein. Aber zuerst mal sein Tun. Also glücklich zu nennen, zu beglückwünschen ist der, der die Bibel studiert. Das heißt, der das Wort Gottes liest, betrachtet, wieder liest und dann nochmal liest. Also glücklich zu nennen ist ein Mensch, der davon gar nicht genug kriegt. Also Tag und Nacht. Der studiert, der meditiert, der brummelt und murmelt als bewegter Mensch das Wort Gottes immer wieder. Mit Hingabe, sorgsam. Und der ist dann ganz begierig zu hören, zu lernen und entschieden, die Welt, sich selbst und durch diese Brille zu sehen. Und durch diese Brille dann die Welt deuten zu lassen und prägen zu lassen. Sozusagen dieses Wort murmeln, also das könnte man, das findet man in der Bibel manchmal, das ist auch so wie das Gurren einer Taube, die nach Futter sucht, so ein Knurren wie ein Löwe, wenn er reiche Beute macht. So ungefähr, das ist dieses Wort, was Luther hier mit Sinnen übersetzt. Was ist das für eine Beute? Wenn mir die Worte zu Herzen gehen, wenn ich aus den Worten der Bibel Gott vernehme und wenn ich durch diese Worte auf einmal Trost bekomme, wenn ich durch diese Worte eine Gewissheit bekomme, wenn ich in diesen Worten Mut und Richtung finde, weil ich auf einmal merke, Gott ist da. Herzlichen Glückwunsch. Und man kann wirklich sagen, der ist glücklich, dem es so ergeht. Also, kann man das so sagen? Lies in der Bibel und alles wird gut? Dann wären wir wieder hier bei dem Problem, was die Lucy hatte, weil so einfach ist es auch wieder nicht. Aber eine grundsätzliche Wahrheit, die will der Psalm transportieren. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, das wissen wir, Leute, die Lungenkrebs kriegen, obwohl sie nie eine Zigarette in der Hand hatten. Gute Menschen wie Hiob, die vom Unglück verfolgt werden und unglücklich sind. Aber gerade Hiob zeigt uns auf, auch worauf es ankommt. In all dem, was er fährt, in all dem, was ihm widerfährt, in dem, was er zu hören bekommt, kann er sich auf seine Nähe zu Gott berufen. Die Bibel ist das Wort Gottes, davon haben wir in der Schriftlesung gehört. Gott selbst ist in der Bibel zu finden. Und im 2. Timotheus 3, Abvers 16 heißt es, alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Da geht es natürlich um das Alte Testament damals, aber also der Bibel Jesu, aber das dürfen wir natürlich auch auf das Neue Testament ausdehnen. Die Bibel ist das Wort Gottes. Und das haben unzählige Generationen vor uns erfahren. Und die haben erfahren, in der Bibel finden sie Ruhe und das kann auch unsere Erfahrung sein. Wir können in der Bibel unser Tun und Lassen reflektieren. Wir finden Orientierung. Wir kommen mit Gott in Verbindung. Ja, wenn das nicht viele gute Gründe sind, sich darauf einzulassen. Nutze diese Möglichkeit. Oft klagen wir eher, dass Gott nicht zu uns redet, dass Gott schweigt. Aber das kann ja durchaus auch mit daran liegen, dass du nicht in der Bibel zu Hause bist, dass du die Andeutungen Gottes, die er dir schenkt, nicht in der Lage bist zu verstehen. Oder dass du die Bibel immer durch die gleiche Brille liest, dass die Brille für dich vielleicht weniger Quelle der Inspiration ist, als vielmehr Steinbruch zur Rechtfertigung deiner persönlichen Philosophie, das, was du schon immer dachtest. Und dafür brauchen wir ja auch die Gemeinde. Natürlich sind Gewohnheiten und Rituale wichtig beim Bibellesen, aber ebenso brauchen wir auch den Austausch mit der Bruder und der Schwester, die uns mit ihrer Sichtweise der Bibel herausfordern und inspirieren. Manchmal ein bisschen schwer zuzuhören, aber dann hilft es uns. Die ebenso den Heiligen Geist auch wie wir haben, auch wenn sie manchmal anderer Meinung sind. Aber genau darum sind wir gemeinsam unterwegs, dass Gott zu uns spricht und sich uns offenbart. Hiob kann dann nach seiner persönlichen Gottesoffenbarung in Hiob 42, Vers 5 sagen, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Gott benutzt gerne andere Menschen, um sich uns zu offenbaren. Manchmal sogar welche, mit denen wir überkreuzt sind. Die uns, ja, die offen zu uns sind, die uns das vorhalten, was sich unsere Freunde nicht zu sagen trauen. Die keine falsche Rücksicht nehmen. Und die uns mit ihrer Sicht der Bibel aus den ausgetretenen Pfaden unserer stillen Zeitroutine herausholen können. Darum fällt uns ja das mit der stillen Zeit manchmal auch so schwer, weil es immer das Gleiche bist. Aber was willst du neu erwarten, wenn deine stille Zeit immer noch so aussieht wie im Alter von 14 Jahren? Darum mach dich neu auf die Reise. Es lohnt sich. Ja, der zweite Punkt, das Lassen. Also es lohnt sich, sich regelmäßig auf die Bibel einzulassen, nicht nur oberflächlich. Es lohnt sich, mit anderen Menschen in Austausch zu sein. Nicht nur mit Menschen, mit denen ich immer zusammen bin, sondern auch die, die anders sind. Und es lohnt sich, dafür auch andere Dinge sein zu lassen. Im Psalm heißt es, er sitzt nicht bei den Spöttern, er lässt sich nicht von denen raten, die von Gott nichts wissen wollen. Und das klingt jetzt erstmal ein bisschen eng, so ein bisschen nach einem Stubenhocker, einem blassen, blutleeren, wenig lustigen Zeitgenossen. Jemand, der immer nur drin sitzt, an dem das Leben vorbeizieht. Und geht es darum? Homeoffice statt Party? Dicke Bücher statt volle Gläser? Ich weiß es nicht, aber was es heißt, weiß jeder, der lernt. Jeder, der versucht, sich etwas neu anzueignen. Und auch jeder, der forscht. Ohne Rückzug, ohne Konzentration gibt es keinen Erfolg. Erkenntnis er wächst auch durch Einsamkeit, durch Konzentration. Und es ist nun mal so, wir leben heute noch nicht in der Ewigkeit. Einmal irgendwann mal, wenn Jesus da ist, wenn wir im Himmel sind, dann werden wir keine Prioritäten mehr setzen müssen. Wir haben heute jeden Tag nur 24 Stunden und die sind schon immer voll. Und wenn wir uns nicht ganz bewusst Zeit für Gott nehmen, wird es nicht so sein, dass wir jeden Morgen eine halbe Stunde Däumchen drehen. Sondern die Zeit wird sich ruckzuck von alleine füllen. Martin Luther sagt, ich habe heute viel zu tun, darum muss ich heute viel beten. Wir machen es oft anders, beim kleinsten Anzeichen von Stress fällt die stille Zeit weg. Aber für was nimmst du dir sonst Zeit? Was lesen wir nicht alles den ganzen Tag über? Also auf dem Smartphone. Also stellen wir uns doch mal vor, wenn Außerirdische in der Lage wären, unsere Kurznachrichten auf dem Handy abzufangen. Hi, hallo, wie geht's? Gut, und dir? Ja, auch. Und was machst du so? Abhängen. Echt? Ja. Und sonst so? So, na ja. Die verlieren doch Interesse an der irdischen Zivilisation. Oder im Internet 1000 Lifehacks, die entweder der letzte Schwachsinn sind oder die wir schon direkt nach dem Lesen halt vergessen haben. Oder in den Zeitungen und Magazinen das letzte über die angebliche Ehekrise von Prinz Harry und das erste Interview mit Schumi. Es geht darum, dass wir im Leben die Prioritäten richtig setzen, sich Zeit zu nehmen für die Dinge, die wichtig sind, die wirklich wichtig sind. Und nicht, dass wir uns von jeder Kleinigkeit aus der Ruhe bringen lassen. Es geht um eine innere Unabhängigkeit. Ich lasse mir den Weg nicht von jedem vorschreiben, der sich als klug und zugewandt ausgibt. Ich mache mir selbst meinen Kopf über die Dinge. Und hier ganz konkret, ich erforsche das Wort Gottes, den Text, die Geschichte, das biblische Zeugnis in dem Allen. Gottes Worte, seine Versprechung, seine Ordnung, sein Zuspruch, aber auch sein Anspruch. Glücklich zu nennen ist der Mensch, der innerlich stark und unabhängig wird. Dem, der die Schrift erforscht, wird das in Aussicht gestellt, eine solche innere Stärke. Ein Mensch, der in der Lage ist, das Wichtige von dem Unwichtigen zu unterscheiden. Und das Werden. Und das ist das, was auch noch im Psalm einen großen Raum einnimmt. Da ist noch etwas, was dieser Mensch wird, von dem dieser Psalmsänger erzählt. Wir sehen einen starken, gesunden Baum am Wasserlauf gepflanzt. Nicht flüchtig, sondern stetig. Nicht dürr, sondern fruchtbar. Nicht missraten, sondern gelungen. Und das ist das Bild des Glücks, das von Dauer ist. Der starke Baum, der war gestern da, der ist es heute und der wird es morgen sein. Der hat im letzten Jahr seine Frucht gebracht, tut es in diesem und wird es auch im nächsten tun. Ein Baum, der auch ein trockenes Jahr oder mehrere trockene Jahre souverän übersteht. Ein Baum stark, gesund und ehrwürdig, weil er schon so lange dasteht, viel länger als wir leben. Und so, damit wird der Mensch verglichen, hören wir. So ist ein Mensch, dem wir gratulieren, den wir glücklich nennen können. Wie ein starker Baum, ein Baum, an den sich andere anlehnen können, stark und fruchtbar. Und ich muss nicht etwas ganz Großes werden und doch wird mein Leben fruchtbar sein. Ich habe die Zusage, es wird etwas herauskommen für mich und für andere. Und also wenn ich jetzt mal schaue, ich weiß nicht, wie der Baum sich selbst fühlt. Vielleicht fühlt er sich gar nicht so großartig. Vielleicht fühlt er sich immer innerlich noch wie so ein ganz kleiner Sämling. Aber es wird etwas herauskommen für mich und für andere. Und das ist keine Vertröstung auf das Jenseits. Es heißt ja nicht, dass jener Mensch irgendwann mal ein Baum an den Wasserbächen sein wird, sondern er ist ein Baum an den Wasserbächen. Und es gibt natürlich immer auch langfristige Folgen, aber es geht im christlichen Glauben nicht nur um eine Vertröstung auf eine ferne Zukunft nach dem Motto, wenn du heute im irdischen Jammertal auf ganz viel verzichtest, wirst du in der Ewigkeit dafür auch belohnt werden. Es geht natürlich auch um Geduld im christlichen Glauben. Aber ganz oft ist es so, dass die Verheißung, die liegt schon im Tun drin. Wenn du Jesus als den Herrn deines Lebens annimmst, wenn du akzeptierst, dass er für deine Schuld gestorben ist, wenn du erfährst, dass das Grab leer ist, wenn du weißt, dass die Trennung zwischen Gott und dir überwunden ist, dann hat das Konsequenzen heute für dein Leben, nicht erst in der Ewigkeit. Und wenn du dich aufmachst, die Bibel neu kennenzulernen, darin zu Hause zu sein, dich in die auszukennen, wie zum Beispiel in einem Stadtplan deiner Heimatstadt, dann hat das heute konkrete Auswirkungen auf dein Leben. Davon wird auch in der Bibel an ganz vielen Stellen berichtet. Ein sehr eindrückliches Zeugnis finden wir in einem anderen Psalm, dem Psalm 119. Das ist ja der längste Psalm, den wir in der Bibel haben. 176 Verse in 22 Abschnitten mit je 8 Versen. Die 22 Abschnitte entsprechen den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets. Und die Verse eines jeden Abschnitts beginnen jeweils der Reihe nach mit dem entsprechenden Buchstaben des hebräischen Alphabets. Also wenn wir das auf Deutsch machen würden, dann würden alle Verse des ersten Abschnitts mit einem A anfangen. Die zweiten 8 Verse alle mit B. Und wenn jemand langweilig ist, kann er das immer versuchen. In allen 176 Versen geht es um die Wichtigkeit des Wortes Gottes. Und mit vielen Beschreibungen und Vergleichen macht der Verfasser deutlich, wie wichtig ihm das Wort Gottes ist. So, und der Psalm ist nicht als eine himmlische Propaganda irgendwann vom Himmel gefallen, sondern ein Mensch hat sich hingesetzt und hat so seiner Liebe zu Gott Ausdruck halt verliehen und zur Heiligen Schrift. Und ich lese mal die Verse ab, Vers 97. Da heißt es, wie habe ich dein Gesetz so lieb, täglich sinne ich ihm nach. Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind, denn es ist ewiglich mein Schatz. Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Ich bin klüger als die Alten, denn ich halte deine Befehle. Ich verwehre meinen Fuß alle bösen Wege, dass ich dein Wort halte. Ich weiche nicht von deinen Ordnungen, denn du lehrst mich. Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ich schwöre und will's halten, die Ordnungen deiner Gerechtigkeit will ich bewahren. Ich bin sehr gedemütigt, Herr, erquicke mich nach deinem Wort. Lass dir gefallen, Herr, das Opfer meines Mundes und lehre mich deine Ordnungen. Mein Leben ist immer in Gefahr, aber dein Gesetz vergesse ich nicht. Frevler legen mir Schlingen, ich aber irre nicht ab von deinen Befehlen. Deine Zeugnisse sind mein ewiges Erbe, denn sie sind meines Herzens Wonne. Ich neige mein Herz zu tun, deine Gebote immer und ewiglich. Und ich wünsche uns allen eine solche Liebe zum Wort Gottes. Und ich wünsche uns, dass wir so in der Heiligen Schrift zu Hause sind, dass sie uns zur inneren Heimat wird. Und wir auf diese Weise auch schwere Zeiten gut überstehen können. Und ich wünsche uns, dass wir ebenso wie die Verfasser vom Psalm 1 und Psalm 119, jeder auf seiner Weise unserer Begeisterung ebenso Ausdruck auch verleihen können. Und so auf diese Weise Menschen neugierig machen, auf das Wort Gottes, die Heilige Schrift, die Bibel. Amen.